Worte, das entnehmen wir aus Lukas 16. Lukas 16, ein bekanntes Beispiel, welches Jesus anführte. Wir lesen ab Vers 19 bis zum Schluss. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und kostbarem Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war auch ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Geschwüre und hätte sich gerne von den Brotkrumen, die vom Tisch des Reichen fielen, gesättigt. Sogar die Hunde kamen und legten ihm seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde, der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nur im Totenreich seine Augen aufschlug und in Qualen war, sah er Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarm dich über mich und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sagte, denke daran, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleicherweise das Böse. Nun aber wird er getröstet und du leidest Pein. Und außerdem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, damit die, die von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können und auch die von dort nicht zu uns herüberkommen können. Da sagte er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn ins Haus meines Vaters sendest, denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham sagte zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, lass sie diese hören. Er aber sagte, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, dann würden sie Buße tun. Er sagte zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, dann werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht. Und der Gedanke für diese Morgenstunde lautet, er soll sie warnen. Warnung, es ist ein Hinweis auf eine Gefahr. Eine Warnung zeigt hin, dass eine Gefahr besteht oder kann bestehen, und es ist eine nachdrückliche Aufforderung, um vorsichtig zu sein, etwas unterlassen oder etwas nicht zu tun oder nicht mehr zu tun. Zu diesem Zweck steht eine Warnung, und Warnung deutet auch auf einen möglichst kommenden Schaden zu. Es wird gewarnt, dass es kann ein Schaden kommen, ja, und durch die Befolgung dieser Warnung kann ein Schaden auch verhindert werden. Das sehen wir und haben wir genüge erfahren in unserem Leben. Und wir sprechen zu Hause den Kindern oft Warnungen vor, nicht eine Drohung ist das. In diesem Sinne ist es nicht eine Drohung, eine Warnung. Pass auf, ja. Und um etwas zu vermeiden, nicht zu Schaden kommen soll und so weiter. Warnungen, die ein Mensch nötig hat. Und ich will uns nur ganz kurz zwei wahre Geschichten anführen, die auf Warnungen bezogen sind. Ich werde sie nicht vollständig erzählen, nur kurz. Eine Begebenheit ist gewesen, musste irgendwo am Norden an den Ost- oder Nordsee gewesen sein, da wo das besteht immer kommt die Flut und Ebbe am Meer. Und da sind Schilder ausgestellt, dass man vorsichtig sein, wenn Ebbe ist und das Wasser sich zurückzieht, dass die Menschen wissen, dass das Wasser wieder kommen wird. Durch bestimmte Zeiten wird es kommen. Und die Menschen gehen gern dann auf dem frei gewordenen Meeresboden, spazieren da gern. Da kann man was sehen und finden. Aber es ist eine Warnung ausgeschrieben. Passt auf, das Wasser kommt, dass man nicht zu weit geht oder etwas dann noch. Und zwei junge Menschen gingen dann auch hin. Und als sie gingen, fanden sie eine Ankerkette. Die lag dann auf dem Boden. Das Wasser bedeckte sie, eine Ankerkette. Und Ankerkette kann ziemlich groß und schwer sein. Und sie kamen und dann spielten sie. Sie schieben ihre Füße in die Glieder rein und dann übten sie sich die Kette hochheben und runter. Scheinbar nichts Besonderes, nichts Schlimmes. Und dann spielten sie und dann irgendwann haben sie genug und wollten dann aufhören und einer bekam einen Fuß nicht mehr raus aus der Kette. Sie bemühte sich zuerst, machte sich ihnen keine Sorge, sie kommen nicht raus und dann merken sie, dass die Flut kommt. Und sie eiferten, sie tun alles Mögliche, sie bekommen den Fuß nicht mehr raus. Und der eine muss dann fliehen von der Flut zum noch heil ankommen, der andere muss verderben, ertrinken in dieser Flut. Aber sie haben die einfache Warnung nicht beachtet. Sie gingen zu weit. Und das andere Beispiel noch, habe ich auch gelesen, dass ein mexikanischer Jäger auf seinem Streifzug gefunden hat, ein kleines Jaguarkätzchen. Es war so lieb und er nahm es nach Hause und pflegte es und fütterte es, bis es ein großer, ein starker Jaguar geworden ist. Und er war so lieb, dieser Jaguar, er wohnte bei ihm zu Hause, er ging ihm nach so wie ein Hund. Aber alle, die das kannten, warnten ihn und sagten, er wird nie so werden wie ein zahmes Tier. Es ist ein wildes Tier. Er wird nie so werden, aber es sah nicht aus so. Es sah so aus, dass dieser Jaguar eigentlich anders geworden ist. Er war so zahm und er, als der sein Herr abends die Zeitung las, dann lag er ihm an den Füßen und der Herr spielte mit ihm rum, dann, es war so schön, aber er hat nie gehört, dass da was kommen kann. Und einmal hat dieser Herr sich an einer Hecke verletzt, die Hand, und schenkte keine Beachtung. Und abends saß er auch und liest die Zeitung. Und dieser Jaguar war da und er legte an der Hand. Und dann ist dem Herr aufgefallen, es stimmt etwas nicht. Es fühlte sich nicht so an wie jedes Mal, dass er oft getan, dieser Jaguar. Und dann merkte er, dass seine Wunde blutet. Sie ist aufgerissen worden. Und er merkte, dass es nicht so ist. Und er gab ihm einen Tritt, dass er einfach, und dieser Jaguar schlich dann in die Ecke. Und sein Herr liest weiter die Zeitung. Aber er merkte, es ist was nicht so. Und als er schaute über den Rand der Zeitung, merkte er, dass dieser Jaguar ist nicht mehr die Katze, die liebe Katze, und dass er angesetzt hat zu einem Sprung. Aber es war zu spät. Und dieser Jaguar, er kam wieder in die Natur, das, was in ihm eigentlich drin ist. Und es passierte das Schreckliche. Es war nicht mehr die liebe Katze. Aber Geschwister, die Warnungen von Menschen, die kannten, von den anderen Jägern, er schlug es eigentlich aus dem Sinn und er sagte, sie sprechen aus Neid. Ich habe so ein zahmes Haustier. Aber das war die Warnung, die er nicht hören wollte. Nun haben wir auch dieses Wort gelesen, von diesem reichen Mann, vom Lazarus. Und dieser Gedanke, welcher der Mann dann aus dem Ort der ewigen Qual aus tiefster Seele sprach, er soll sie warnen. Dieser Lazarus, nicht er, dieser Lazarus soll zurückgehen. Er soll zurückgesendet werden. Ich habe noch 5 Brüder, er soll sie warnen. Nun, Jesus hat diesen reichen Mann ziemlich deutlich beschrieben. Wollen wir kurz anschauen, dieser reiche Mann. Es heißt, er lebte in Herrlichkeit, er lebte in Sorgen. Sein täglicher Ablauf war sonnig. Es war schön und gut. Er hatte alles. Er hat überhaupt keine Not gehabt. Er hat keine Bedürfnis, sich Sorge zu machen. Das heißt, er lebte in Herrlichkeit und kleidete sich mit Purpur und teure Kleider und lebte alle Tage in Freuden. Worum müsste er sich auch kümmern? Warum musste er sich kümmern um Dinge, vielleicht, die vielleicht nebensächlich für ihn schienen? Aber uns ist noch ein genaues Gegenteil gezeigt, dieser arme Lazarus. Dieser arme Lazarus, der auch immer wieder, es heißt, er war auch da, vor seiner Tür lag er. Ich kam dann auf den Gedanken, ähnlich wie Petrus und Johannes, als sie an die Tempelstüre kamen in der Apostelgeschichte, und da war auch ein Lahmer, der wurde jeden Tag dieser Tür gebracht. Mag sein, dass das auch der Fall ist gewesen, dass dieser Lazarus entweder konnte selbst kommen oder brachten ihn seine Angehörigen. Es war die einzigste Möglichkeit scheinbar, dass er konnte für seinen Unterhalt sorgen, dass er konnte eigentlich etwas zum Essen bekommen und sich so versorgen. Und das heißt so dann, dass dieser Lazarus war da. Er war voller Geschwüre, er hatte keine Freude im Leben. Aber ein Unterschied war zwischen diesem Lazarus und diesem reichen Mann. Oder auch zwischen reichem Mann und seinen Brüdern. Entschuldigt. Ein Unterschied war, dass Lazarus glaubte. Lazarus glaubte an Gott. Lazarus hat ein schweres Leben gehabt. Er musste eigentlich nicht gewahrt werden. Aber dieser reiche Mann, er lebte, er glaubte nicht und Lazarus glaubte. Und dann kommt die Zeit, dass der Herr sich erbarmt hat über diesen Lazarus. Es heißt, der Herr erbarmte sich und es kam die Zeit, dass er starb und von den Engeln Abrahams Schoß getragen wurde. Es sagt uns auch schon, dass es unterschiedliche Orte gibt. Doch einmal Abrahams Schoß, das heißt, Abraham ist im Himmel. Und dann heißt es, dass der reiche Mann eigentlich, er war auch ein Mensch. In diesem Moment musste er auch feststellen, dass er auch ein Mensch ist. Und er geht den gleichen Weg wie dieser arme Lazarus. Aber es heißt dann, er wurde begraben. Ja. Jesus führt das nicht umsonst an. Einer geht in Abrahams Schoß, der andere wird begraben. Obwohl natürlich sind sie beide begraben worden. Und ist die Zeit dann, dass jetzt dieser reiche Mann auch weg muss. Trotzdem vielleicht seiner blühenden Gesundheit, weil heißt, er lebt in Freuden. Die Gesundheit, unsere Gesundheit macht uns oft trübe Tage, wissen wir ja. Oft geht es uns schwer durch die Gesundheit, weil wir leiden. Aber der reiche Mann, er musste trotzdem auch gehen und ist gegangen, wurde begraben. Und jetzt wird er einen Ort gebracht. Einen Ort, wo ihm jetzt nicht gefallen hatte. Und das heißt, dass er sah rüber. Wie wunderbar Jesus das beschreibt, ja. Dass er konnte rüberschauen. Es heißt, er sah in der Ferne, weit weg, als er an diesem Ort war und er musste ja feststellen, dass er nie mehr da rauskommt. Es wurde ihm gezeigt eigentlich und ich denke, so jetzt menschlich gesehen, er musste vielleicht oft mal auf die Türe geschaut haben, da er reingekommen ist, ob sie mal wieder aufgetan wird, aber die ist nur immer aufgegangen, wenn jemand reinkommt. Aber die ist nie aufgegangen, wenn jemand raus wollte. Aber jeder wollte sicher raus. Das lesen wir auch aus den Worten des reichen Mannes. Und er ist da. Er ist an einem Ort, den er sich nie gewünscht hatte. Aber einen Ort eigentlich, wo ihm die Augen aufgingen. Es ist so, dass solange der Mensch auf der Erde lebt, werden die Augen aufgetan. Aber wenn er an einen anderen Ort geht, gehen die von alleine auf. Da wird ihm nicht mehr gepredigt, er soll wissen. Da wird nicht mehr gewarnt. Und da gehen selbst die Augen auf von alleine. Sie gehen auf und er sieht das und er sieht von weiter Ferne wieder diesen armen Lazarus. Er sieht ihn in anderer Gestalt. Er sieht ihn nicht mehr, dass er ein Geschwür ist. Er sieht, dass er eigentlich im Abrahams Schoß ist. Er ist unter einem Schutz, er ist in der Herrlichkeit und er redet. Er redet zu Abraham, er redet zu und sagt, schick doch diesen Lazarus. Merken wir, solange er lebte, wollte er nichts von Lazarus wissen. Ich denke, wenn er ein Erbarmen im Herzen gehabt hätte, müsste Lazarus vielleicht nicht an der Tür liegen und die Hunde müssten seine Geschwür lecken. Er hätte sich doch ihn angenommen. Das heißt doch, dieser Lazarus war ein Gegenstand, an dem sich doch manche vielleicht auch geärgert hatte, von diesem Gefolge des reichen Mannes oder selbst vom reichen Mann oder von seinen 5 Brüdern. Er war da, es war ein Hindernis. Es war nicht angenehm, ihn anzuschauen. Aber jetzt in diesem Ort plötzlich will dieser reiche Mann, dass Lazarus zu ihm doch kommen könnte und ihm helfen möchte, ihm die Qual lindern könnte. Da hat sich sein Herz verändert. Aber es ist bei Menschen oft so, wenn etwas geschehen ist, dann gehen die Augen auf und dann sagen wir, ach, hätte es nicht getan, ach, hätte doch anders gehandelt, wäre doch lieber geschwiegen. Aber dann ist es zu spät, ja. Dann sind die Augen geöffnet, bevor es passiert ist. Und so ging jetzt diesem reichen Mann. Viel zu spät sind sie ihm geöffnet worden oder sind sie aufgegangen, seine Augen. Sicher sind eigentlich seine innere Augen geöffnet worden. Und er sah, dass sein Leben eigentlich so gewesen ist, dass er nicht verdient hat den Himmel. Eigentlich, er merkte jetzt, wir merken, er sagt nicht, Vater Abraham, hol doch mich da raus. Er sagt es nicht. Wissen wir, ihm ist es so klar geworden, dass er wird da gar nicht reinpassen. Ihm ist es selbst klar geworden, dass er sein Leben so gelebt hatte, dass er dort gar nicht reinpassen, den Himmel. Er spricht es gar nicht an. Er will in den Himmel kommen. Er will noch die Qualen, dass sie etwas gelindert werden. Es wäre für ihn schon genug, wäre froh gewesen. Aber Geschwister, sogar das wurde ihm verwehrt. Es wurde ihm verwehrt, so wie vielleicht in diesem armen Lazarus im Leben jede Hilfe verwehrt wurde, vielleicht ein Stück Brot verwehrt wurde. Wir lesen, Jesus sagte, er wäre froh, wenn sogar das, was vom Tisch runterfällt, dass er das bekommen würde. Und mag sein, dass manchmal er auch das nicht bekommen hatte, weil ein Mensch, der so lebt wie dieser reiche Mann, er wird kein Verständnis haben. Ein hartes, ein kaltes Herz gegen Menschen, die in Not sind, ist noch viel vielleicht zu sagen, verbunden mit dem. Aber dieser Mann, aber hat er nicht auch gewusst, dieser reiche Mann, dass eine Gefahr für ihn besteht? Hat er das nicht vernommen in seinem Leben, dass er anders handeln sollte, dass er anders leben sollte? Sicherlich hat er das vernommen. Jesus sagte doch, als er sagte dann zu Abraham, dass Lazarus, wenn er zu mir nicht kommen kann, aber er sagt, ich habe noch 5 Brüder und er sorgt sich, ihm tut das Herz weh, ihm bricht das Herz, dort sind noch 5 Brüder, die er lieb hat, aber er wartet auf sie praktisch auf diesem Platz. Sie kommen genau durch die Tür rein und er sagt dann, aber sende ich, er soll sie warnen, dass sie doch anders werden, dass sie doch nicht zu mir auch kommen. Es ist genug, dass ich allein leide, aber sie sollen das doch nicht, sie sollen gewarnt werden. Aber Jesus, was sagt Jesus zu ihnen, zu ihm dann? Jesus führt es an, Abraham sagt, sie haben Mose und die Propheten. Lass sie diese hören. Er sagt doch uns, dass dieser reiche Mann hat eine Möglichkeit gehabt, diesem Ort auszuweichen. Er wurde doch gewarnt. Er hatte Mose, er hatte die Propheten. Jesus sagt das, sie haben das. Und wenn sie hatten, da sie Brüder haben, da hat es dieser reiche Mann auch gehabt. Der Herr ist ein gerechter Herr. Das ist eigentlich, muss zu unserem Wohlreden. Es soll uns eine Ermutigung geben, dass der Herr ein gerechter Herr ist. Und warum kam dieser reiche Mann in dieser Ort der Qual? Nicht nur, weil er Lazarus nicht beachtet hat, weil er hatte Mose und die Propheten gehabt, aber er hat nicht gehört. Er ließ sich nicht warnen. Und Jesus und Abraham sagte, es ist genug für die, die noch draußen sind. Es ist noch genug für sie. Sie haben Mose und Propheten. Es ist so viel ihnen gegeben, dass sie diesen Ort, wo er hingekommen ist, noch meiden können und nicht kommen können. Aber dieser reiche Mann, er hatte auch diese Warnungen. Und es hat ihm nichts gebracht. Es ließ ihn kalt. Er ist gefühlslos geblieben. Eigentlich, er ist gefühlslos geblieben. Nicht gegen Mose und Propheten, gegen sich selbst. Gegen sich selbst, gegen seine eigene Seele. Das, was eigentlich Lazarus hatte, das hatte der reiche Mann nicht. Es interessierte ihn nicht, wie geht es meiner Seele. Es hat ihn gar nicht beschäftigt, sein Leben lang, bis er gehen musste. Und an diesem Ort erst merkte er, dass er Unrecht gelebt hat, dass sein Leben eigentlich ein leeres Leben gewesen ist. Er hat kein einziger Punkt verdient, um in den Himmel zu kommen. Ich will kurz noch anführen, vor ein paar Jahren wurde mir ein Video gezeigt. Es heißt so, 6000 Punkte für den Himmel. Ich will jetzt nicht erzählen über das. Aber eigentlich hat es zu mir irgendwie gesprochen, in dem Sinn, es wurde irgendwie nachgespielt, das ähnliche Bild, wie Jesus hier angeführt hat. Ein reicher Geschäftsmann, wie er kommt an einen Ort. Und wie er dann stellt fest eigentlich, er meinte, er lebt gut, und er aber stellt fest, dass er nichts verdient hat, um in den Himmel zu kommen. Und sein Leben war ein leeres Leben, obwohl er das ganz anders sah, aber er kümmerte sich nicht. Er hatte auch, am Schluss hat er dann gesagt, ist das nicht so, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um Menschen zu retten zu können, damit die Menschen die Vergebung hätten in ihrem Leben, damit sie ein sündenfreies Leben können und in den Himmel kommen können. Er wusste das. Er sagt, ist das nicht so? Er wusste das, aber es war für ihn nicht wichtig. Er lebte ein anderes Leben. Er lebte ein Leben für sich. Und so, dieser reiche Mann lebte auch für sich. Er ließ sich nicht warnen. Ich denke, sogar dieser arme Lazarus konnte doch auch eine kleine Warnung für ihn zu sein, dass sein Leben kann sich doch auch verändern. Dass wenn dieser Lazarus krank ist, könnte er doch auch krank werden. Aber er blieb hart und er hörte nicht auf Mose und die Propheten. Sein Unglaube, das war das, was ihn störte, zu kommen in dieser Ort. Das Größte ist, was einen Mensch stört, Jesu ins Herz anzunehmen, Jesu folgen zu können, der Unglaube, weil sie nicht glauben, dass es so genau so ist, wie es beschrieben ist, wie es dem Wort, sie glauben nicht. Und so glaubte auch dieser Reiche nicht. Und sein Herz und Seele blieb verschlossen. Und er kommt an einen unglücklichsten Ort, welchen es je geben kann. Es gibt viele Orte heute auch auf der Erde, wo kein Glück ist. Wir leben Menschen in Not, in diesen Kriegsgebieten. Aber er ist lange nicht so unglücklich. Warum? Weil jeder, der dort lebt noch, er hofft auf eine andere Zeit. Er hofft auf eine Zeit, dass es anders werden. Sie leben eigentlich alle in Hoffnung, heute Morgen oder in einem Jahr wird es in unserem Land anders sein und Frieden. Und dann werde ich doch glücklich sein. Nicht aber in diesem Ort, wohin der arme, reiche Mann gekommen ist. Arm war er eigentlich, nicht Lazarus. Lazarus war dem natürlichen Leben arm. Der reiche Mann war eigentlich arm, in seiner Seele arm. Aber ich komme jetzt auf die Gebetswoche. Mir hat die Themen, die Gedanken dieser Gebetswochen haben mir irgendwie dieses Jahr besonders gefallen. Es redet dort viel von der persönlichen Stellung. An drei Tagen wird es angeführt, in dieser persönlichen Stellung, in dieser Gebetswoche, unsere Stellung zu Gott, unsere persönliche Stellung zu Gott dienen wollen, unsere persönliche Stellung, wie wir zur Ortsgemeinde, zur Gemeinde stehen. Und das ist eigentlich ausschlaggebend. Wie ist meine persönliche Stellung zu allem, was, ich sage so in einem Wort, was uns die Bibel sagt? Und das ist ja alles eingeschlossen. Meine persönliche Einstellung. Wie bin ich eingestellt zu dem, was das Wort sagt? Oder wie das Wort Gottes warnt. Eigentlich das Wort Gottes vom Anfang bis zum Ende. Wir können das nehmen als Ermahnung. Wir können das nehmen auch als eine Hilfe. Wir können es auch nehmen als eine gut gewollte oder gut gemeinte Warnung für jeden Menschen. Auch wenn ein Kind Gottes schon ist, sich zu Gott bekehrt hat, ein Kind Gottes ist, dann ist es doch immer noch eine gut gewollte Warnung, damit das Kind Gottes auch bleibt in dem, was bekommen hat, damit das der Herr nicht aus dem Herzen rausgehen soll. Es gibt nur Warnungen, Ermahnungen, welches Wort uns gibt, damit wir in ihm bleiben mögen. Es hat mit unserem Gewissen zu tun, es hat mit unserer Liebe zu tun, zum Wort, zu Gott, zu Jesus Christus, wie die Liebe, ob sie brennend ist, ob sie irgendwie noch so ist, irgendwie. Es ist unsere Stellung zum aufrichtigen Wollen, dienen, zum Gott dienen oder unserem Wollen, ins Gebet zu gehen, unsere persönliche Stellung zur Welt. Wie stehen wir zu dem, was Welt ist, und wie ist unsere persönliche Stellung zu dem, was göttlich ist, was nicht Welt ist? Ich persönlich tue immer wieder feststellen, dass Menschen heute das, was, ich sage es in einem Wort, zur Welt gehört und in den Augen vielleicht nicht so besonders, nicht so schlecht ist, sie passen es Gott an. Und sagen, ja, wenn Gott wird sicher mit dem auch noch einverstanden sein und zufrieden sein, wenn ich das auch noch habe. Obwohl sie es früher nicht hatten vielleicht. Und dann kommt die Zeit, wenn das einmal angepasst ist zu Gott. Und dann kommt das Nächste. Und dann wird manchmal so viel angepasst. Und man dann schreibt es Gott zu und sagt, ja, es ist doch auch noch gut. Aber Geschwister, Menschen können anpassen, was sie wollen. Das, was bei Gott Welt ist, das bleibt bei ihm Welt. Das, was bei Gott göttlich ist, das bleibt göttlich. Da können wir alle oder die ganze Welt anpassen und sagen, Herr, das könnte doch dich noch nicht stören. Das ist doch nur ganz harmlos. Ich komme zurück auf die zwei Beispiele. Ich habe dich nicht so einfach erzählt, dass wir eine Geschichte gehört haben. Sie gingen, die zwei Jungen, spielen mit dieser Kette. Ganz normal doch. Ich sage nicht, dass das was Unrechtes ist heute, wenn wir Übungen machen für unseren Körper. Ja. Aber sie beachteten nicht, dass man nicht weit reingehen soll, diese Warnung. Und sie beachteten gar nicht, dass man aufpassen muss. Die Flut kommt wieder. Es kommt schneller, als man denkt. Ich habe mich gleich wenig so befasst mit dem. Und es ist so, dass der Mensch nicht merkt, das Wasser steigt. Manchmal ist es so, es kommt darauf an, wie geografisch das Land liegt, Tal oder Berg, dass das Wasser nicht direkt kommt, es kommt von der Seite. Und wenn das da ist, merkt der Mensch, dass er plötzlich umschlossen ist im Wasser. Das Wasser ist ringsherum und er ist noch auf einer Insel, weil er etwas höher liegt. Das ist die Gefahr, Geschwister. Zuerst eine Freude daran. Zuerst ist es harmlos. Aber dann ist die Kette, die nie mehr loslässt. Die nie mehr loslässt, die hält fest. Und das ist der Feind. Dieses kleine Jaguar-Kätzchen, es war lieb, es war schön und er hatte Freude daran. Und mag sein, die Hausangehörigen haben sich auch gefreut. Es ist dann beschrieben, dass er lief im Hof rum, ganz frei. Aber es war die Gefahr. Dieses Liebe, dieses, wo scheint harmlos und gut, es fängt. Es hat ihn gefangen. Es wurde zum einen Fallstrick. Jesus sagte so, Johannes schreibt so, dass habt nicht lieb die Welt. Und nachher heißt, noch was in der Welt ist. Wenn wir sagen, die Welt, das ist so etwas, oh, es ist schlimm. Wenn wir sagen, die Welt, das ist die Gefängnisse voll mit Verbrechern. Das ist etwas Schlimmes, die grobe Sünden. Natürlich ist das die Welt. Aber es heißt noch, auch was in der Welt ist. Und Geschwister, es sind noch Dinge in der Welt, wo klein sind. Aber wie klein oder groß wir die sehen, hängt von unserer persönlichen Stellung ab, wie wir zu dem stehen, wie wir überhaupt mit Gott verbunden sind, wie viel Jesus in unserem eigenen Herzen ist. Und dann sehen wir. Und manche Seele wird gleich in dieser Kleinigkeit, unscheinbar Kleinigkeit sehen, eine Gefahr, die vielleicht nach 2 Jahren ganz groß sein wird und gefangen wird, dass man nicht loskommt. Es wäre so viel Dinge anzuführen. Aber wir haben gehört, manchmal denke ich, darfst du das sagen oder darfst du das nicht sagen? Oder ist mir dann so, wer hat dir das Recht gegeben, das sagen oder das nicht sagen? Man kommt in Kämpfe, aber Geschwister, wenn man da vorne steht und man ist einem klar, dass man muss sagen, wie es dem Prophet Jesekiel gesagt worden ist, aber man sagt nicht oder man umgeht das, um vielleicht nicht Schwierigkeiten zu haben. Oder dass jemand sich nicht aufregen würde. Geschwister, dann tut man genau das Gleiche wie eine Seele, die in der Gefahr ist, etwas Unrecht zu tun und gefangen zu werden. Wenn ihr das einmal nicht tut, dann tut ihr das zweite Mal nicht und das dritte Mal. Und dann, Geschwister, kommt die Zeit, wo die Frage gestellt wird. Wir haben gelesen in kurz noch den Hesekiel aufschlagen. Hesekiel, uns wurde der 2. Kapitel gelesen. Aber wie kam es, dass Hesekiel, dieser Prophet, eigentlich, wie man den Hesekiel liest, es ist ein Prophet, der warnt. Ich denke, die anderen Propheten, habe ich so das Empfinden, nicht so offen reden oder nicht so, vielleicht sie nicht so schwer hatten, obwohl sie alle schwer hatten. Aber irgendwie dieser Prophet Hesekiel, mir scheint, dass es ein warnender Prophet ist. Aber warum? Weil der Herr ihm gezeigt hat, ganz am Anfang heißt es im 1. Vers, als er unter den Gefangenen war, tat sich ihm der Himmel auf. Der Herr kam zu ihm, ihm tat sich der Himmel auf. Und dann redet der Herr zu ihm. Und es ist so, dass er dann im 2. Kapitel haben wir gelesen, sagte der Herr zu ihm, ich will mit dir reden. An erster Stelle will der Herr mit Hesekiel reden. Und wenn der Herr mit ihm geredet hat, will er, dass der Hesekiel geht und weiterredet. Und er sagt, zu denen sollst du gehen. Es war die Zeit, als das Volk Israel in Gefangenschaft war. Und er sagt, zu denen sollst du gehen. Und zu denen sollst du sagen, sie gehorchen oder sie lassen es. Aber du sollst es sagen. Was soll er sagen? Dass sie doch diese Warnung annehmen. Er droht, es ist nicht ein Drohen, Geschwister, es ist ein helfen wollen. Es ist ein Bemühen, dass diese Seele ihnen helfen wollen. Und der Herr kennt dieses Volk und er nennt sie eigentlich nicht so lieb. Er sagt, sie sind ein Volk, die wollen nicht hören, aber dennoch sollen sie es wissen. Und im Vers 7 sagt er, sondern du sollst ihnen meine Worte sagen, sie gehorchen oder lassen es. Und dann bekommt er eine, bei mir heißt es Buchrolle, in der älteren Übersetzung heißt es ein Brief, eine Buchrolle. Und dieses Reden Gottes ist es in dieser Buchrolle beschrieben und Hesekiel darf den Blick reinwerfen. Der Herr tut es ihm auf und er sieht, und was er sieht, er sagt so, Es ist drin nur Seufzen, Weh und Klagen. Wer seufzt und weh und wer klagt? Gott. Gott, der Herr, schaut auf sein Volk runter und er hat nur Seufzen, Weh und Klagen zu diesem Volk. Aber deswegen sendet er Ezekiel, damit das sich ändern soll, doch das anders sein wird. Merken wir, dieses Wort, es war ein scharfes Wort. Aber Ezekiel ist es süß wie Honig. Als Ezekiel das bekommt, dieses Wort, es ist für ihn ein Wort süß wie Honig, weil eigentlich er sieht in diesem Wort, sieht er und er sieht sich, wie er vor Gott steht. Es heißt doch, Apostel Paulus schreibt doch, prüft euch selbst. Und jetzt konnte Ezekiel das sehen und für ihn ist es süß wie Honig und er weiß, ich folge dem Herrn, aber er muss es weitergeben. Und es ist so viel zu sagen über diesen Kapitel 3 auch. Und er sagt zum Volk Israel, und dann sagt er, geh zu den Gefangenen. Und es heißt, der Herr nahm ihn und er bringt ihn zu den Gefangenen, die schon gefangen sind, zu Menschen, die eigentlich in Sünde sind, die sind eigentlich verloren. Aber der Herr probiert ja doch noch die retten. Er will doch, dass sie nicht an den Orten kommen, wo dieser reiche Mann ist. Und er bringt ihn zu den Gefangenen. Und es heißt so, als Ezekiel dorthin kommt, Kapitel 3, Vers 15, und ich kam zu den Gefangenen nach Tel Aviv, die am Fluss Kebar wohnten, und setzte mich zu denen, die da saßen, und blieb dort 7 Tage lang ganz benommen unter ihnen sitzen. Vorher heißt das, der Herr, ich fuhr in starker Erregung hin, und die Hand des Herrn hielt mich fest. Die Hand des Herrn hielt mich fest. Geschwister, es ist keine leichte Arbeit für Ezekiel gewesen. Die Hand des Herrn musste ihn festhalten. Geschwister, mein verlangtes Gebet, dass der Herr uns alle festhält. Dass es dem Feind nicht gelingen würde, wie diesen Ketten uns doch fest umschließen, nicht loslassen. Dass der Herr lieber durch uns festhält, und er sieht, der Herr zeigt ihm das Volk. Der Herr zeigt ihm das Volk und er sieht die Gefangenen. Und er kann 5, 7 Tage nicht reden. Wir merken, denken wir an das, als Hiob krank gewesen ist und seine Freunde kamen zu ihm. Sie saßen, glaube auch 7 Tage, sie konnten nicht reden, was sie sahen. Aber ein das Bild, aber Geschwister, Ezekiel wurde das Volk gezeigt. Ihm wurde gezeigt im Geist das Bild, wie es mit dem Volk Gottes aussieht. Das Volk Gottes, welches in der Gefangenschaft war. Und dann redet er. Und dann redet Gott und sagt ihm, und sagt weiterhin, ich habe dich zum Wächter gesetzt. Warum hat er das getan, damit er sie warnen soll? Im Vers 18 und 19 steht so, damit du sie warnen tust, damit du ihnen sagst doch, dass das nicht gut ist für sie selbst, damit du doch sie warnst, dass sie sollte doch sich ändern, dass sie ihre Herzen doch auftun sollen, dass sie aus dieser Gefangenschaft, aus dieser Kette sich doch befreien mögen, sie frei werden können doch. Und er sagt, damit du sie warnst. Und er sagt, wenn du das nicht tust, dann bist du schuld daran. Wenn du ihnen nicht das nicht sagst, dann will ich von dir fordern. Aber wenn du sagst und sie nicht tun, dann hast du deins getan. Du hast getan, was sie von dir erwartet. Und er sagt dann so auch, weil du es ihm gewarnt hast und er sich verändert hat, dann hast du geholfen. Das Wort sagt, das sind eine Menge der Sünden bedeckt worden. Eine Menge der Sünden, die noch kommen würden, wenn er bleibt sündigen. Aber die sind dann nicht mehr, die kommen gar nicht. Und die Menge, die er getan hat, bis jetzt, die sind getilgt, die sind weg, die sind vergeben, die sind nicht mehr. Der Herr sieht sie nicht mehr. Er rechnet sie an, damit ihnen geholfen hat. Aber denn du hast ihn gewarnt. Und so sagt auch dieser reiche Mann sagt zu Abraham, sende doch diesen Lazarus zu meinen Brüdern. Ich habe noch Brüder. Er soll zu ihnen reden, damit doch ihnen geholfen, damit auch diese Brüder nicht das Gleiche losteilen mögen, damit diese Brüder gewarnt werden. Aber Abraham sagt ihnen, ihm, nicht so. Nicht so. Sie glauben jetzt nicht. Es liegt immer am Glauben oder Nicht-Glauben. Sie glauben nicht den Propheten, sie glauben dem Wort Gottes nicht. Sie werden auch nicht glauben, wenn einer von den Toten auferstehen wird. Wisst ihr, die Menschen sind heute so klug. Scheinbar waren sie auch dort noch klug. Sie werden alles erklären können. Wenn einer aus den Toten aufersteht, wahrscheinlich hätte sie das auch damals so erklärt und so angepasst, dass es eigentlich gar nicht Gott da gewirkt hätte. Damals, wie weit ist heute die Wissenschaft gekommen? Sie werden heute jedes Wunder so erklären, dass Gott da gar nichts zu tun hat. Sie werden das so erklären. Und was schlimm ist, sie lehren die anderen Leute auch. Sie lehren, sie sammeln Menschen um sich und lehren sie, Hauptsache, sie wegzuführen. Sie warnen nicht die Menschen, sie schläfern sie ein. Jesus sagte zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, sie lehren eigentlich das Volk, aber er sagt, ihr kommt nicht hier rein, aber der andere nimmt ihr auch den Schlüssel weg. Merken wir, die Menschen, die andere belehren, wo sie auch sind, sie nehmen den Schlüssel zur Himmelstür den anderen armen Menschen weg. Und sie beruhigen sich. Ich fragte mich, warum werden die ganze andere Gemeinschaft immer größer? Warum, wie wir so offen sagen, wird die Gemeinde Gottes kleiner? Weil da nicht die Schlafpredigt gepredigt wird. Weil da die Wahrheit gesagt wird, weil da gewarnt wird. Und ich denke, warum? Warum? Es wird doch gewarnt, dass man soll doch in den Himmel kommen mit einem Gedanken. Aber auf die anderen Plätze werden mehr. Werden immer mehr. Aber Geschwister, das ist das Harmlose. Es nimmt dann zu, es nimmt überhand. Und irgendwann sieht ein Mensch nicht mehr, dass er fern von Gott ist, aber er glaubt scheinbar, er geht auch ins Gebet, er kann vielleicht beten, er kann vielleicht auch Gott dienen wollen, aber ist weit weg. Wir wissen nicht, wie die fünf Brüder gewesen sind, welche gewarnt werden sollten. Vielleicht war sie gar nicht so schlecht wie dieser eine reiche Mann, aber er sagt, er weiß, die sind gar nicht so gut, dass sie in den Himmel kommen. Er weiß es und darum sendet sie Menschen. Ich frage mich, warum Menschen nicht hören auf das Reden Gottes, nicht hören. Kommt mir in den Sinn, jetzt Hebräerbrief schreiben. In dem ganz ersten Vers sagt so, Hebräer, eigentlich, ich denke, wir kennen das fast alle. Oder alle. Er sagt so, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfach auf vielerlei Weise durch die Propheten zu den Vätern geredet hat, hat er in diesen letzten Tagen zu uns durch den Sohn geredet. Er sagt das, was ich vorhin erwähnt habe, dass Gott hat immer geredet. Und das Wort Gottes ist immer aufgerichtet auf eine Hilfe, auf ein Wohlwollen des Menschen, auf sein persönliches Wohlwollen, dass der Seele wohlgeht. Er sagt so, in vergangener Zeit vielfach geredet. Er sagt doch so, dass der Herr nicht nur einmal gesprochen hat, zweimal oder fünfmal. Nein, er hat vielfach geredet. Und das Zweite sagt er so, und auf vielerlei Weise geredet durch die Propheten zu den Vätern. Das ist das, was Abraham sagte. Er hat Mose und die Propheten. Er hat einmal vielmal geredet. Und dann hat er auf verschiedene Weise geredet. Er sagt es so, dass Gott kennt doch den Mensch. Er kennt mich und dich und jeden anderen. Und er weiß, dass jeder Mensch eigentlich fast einen anderen Schlüssel braucht, um das Herz auftun. Und deswegen tut er auf vielerlei verschiedene Weise doch reden. Zu mir muss er so reden, zum anderen anders reden. Und ich kann mir so vorstellen, menschlich gesehen, dass der Herr sich Gedanken macht, obwohl er das nicht muss, er weiß es, aber so, dass wir das besser verstehen, Gedanken macht, wie muss er jetzt zu mir reden, dass ich endlich wach werde? Oder dass ich keinen Fehler mache, oder dass ich nicht schiefe Wege gehen würde? Und so hat er auf verschiedene Weise und vielfach geredet. Und so redet er. Und ich bin mir überzeugt, er hat auch zu dem reichen Mann geredet. Zu dem reichen Mann geredet und gesprochen, vielfach geredet. 1. Korinther ist noch, will ich kurz anführen, die Zeit läuft davon. 1. Korinther, wo Paulus erwähnt, ja, da ist 1. Korinther 10, Paulus erwähnt das Volk Israel, das, und er gibt es, nennt es als Beispiel, und er sagt so am Anfang hier so: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen, alle durch das Meer gegangen sind, alle sind auf Mose getauft worden, in der Wolke und im Meer, und alle haben dieselbe geistliche Speise gegeben, alle haben denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der mitging, der Fels aber war Christus. Was will er sagen damit? Dass die ausgezogen sind, die Väter, die haben eigentlich alle das Gleiche gehabt. Alle sind durchs Meer gegangen. Welch ein Reden Gottes war das für die? Geschwister, stellen wir uns vor, ein Volk in Verzweiflung steht vor dem Meer und das Meer tut sich auf. Wie konnte Gott noch mehr reden? Wie konnte er noch mehr zeigen, dass ich der Herr bin? Folgt doch mir. Aber sagt, es sind alle gewesen. Alle sind durchgegangen. Alle sind auf Mose und getauft in der Wolke und im Meer. Alle haben die gleiche Speise bekommen. Alle haben den geistlichen Trank bekommen. Im geistlichen Sinn, Geschwister, sie haben alle das gleiche Wort, die gleiche Mahnungen, Warnungen bekommen. Alle. Eine Masse Menschen, ja? Und noch dazu sagt er, den geistlichen Trank aus dem geistlichen Felsen, der Christus war. Wir denken an das, an die Begebenheit, als sie am Verdursten waren und Mose schlug auf den Felsen. Aber das war Christus. Das muss man verstehen, ja. Nehmen wir an, eine Seele, die am Verdursten ist, ja. Aber Christus ist ja da. Und sie haben alle das bekommen, ja. Sie sind keineres benachteiligt worden, Geschwister. Es waren alles Reden Gottes zu ihnen, damit sie doch in das Land eingehen können, dass sie mit nicht verloren gehen. Aber er sagt alle. Aber wie viele ging verloren? Wie viele konnte doch der Feind auf seine Seite ziehen? Wie viele konnte das nicht ererben, dieses Erbe? Merken wir, ja, sie ziehen aus Ägypten mit einer freudigeren Aussicht, dass sie werden in dieses Land kommen, das verheißene Land. Aber wie viele kommen nicht an? Warum? Weil sie nicht geglaubt haben. Und Geschwister, wie viele Menschen heute haben das Bemühen, aus dieser Welt rauszukommen, zu reinkommen in die Herrlichkeit. Aber sie kommen nicht hin, weil sie den Glauben dann nicht verlieren. Aber sie bekommen alles mit. Der Herr ist ein gerechter Herr und Gott, und er gibt jedem Menschen diese Möglichkeit. Doch, dass er so viel bekommt, aus diesem geistlichen Trank, geistlicher Speise, so viel bekommt, dass er in die Herrlichkeit eingehen kann. So war es auch mit dem reichen Mann. Er hat sicherlich genug gehabt, nicht nur am natürlichen irdischen Reichtum. Er hätte auch genug etwas anderes, um in den Himmel zu kommen. Aber er hat es nicht getan. Und deswegen sagte auch der Abraham zu ihm und sagt: Wenn sie nicht hören, wenn sie nicht gehört haben, dann werden sie auch nicht hineinkommen. Aber und weiter in dieser Begebenheit, es redet ja Jesus zu den Menschen, sagt er weiter dann auch, dann, und spricht dann zu ihnen, dann, Jesus sagt dieses Beispiel, aber Jesus sagt auch das andere. Ich glaube, in Johannes steht das. Johannes. Oder ist es in Johannes? Schreibt es der Johannes, dass er sagt, Der Sohn macht euch frei. Es heißt so, dass wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Aber dann kommt weiterhin dann so euch nun der Sohn frei macht. Geschwister, das ist die Folge, wenn ein Mensch den Warnungen Gottes Gehör schenkt, wenn das Gehör offen wird, wenn das Gehör geöffnet ist, wenn das Gehör offen ist, und dann lässt sich der Mensch sich warnen. Es bringt die Frucht, weil der Sohn wird frei machen. Dieses letzte Reden, welches der Hebräerbriefschreiber angeführt hat, er sagte, in der letzten Zeit, zuletzt kam, sandte der Herr noch Gott seinen Sohn. Zuletzt, es heißt, es wird nicht mal noch mal ein Christus kommen. Es war zuletzt, das Letzte, was Gott getan hat. Und so redet der Herr heute noch durch seinen Sohn, durch Jesus Christus. Er warnt, und in einem Lied heißt so, ich habe mir da aufgeschrieben, euer Menschen, lasst euch warnen, lasst den Ruf doch dringend ein. Wenn dieser reiche Mann, der dort angeführt ist als Beispiel uns, wenn er dieses Warnen gehört hätte, er hat es gehört, aber anders gehört hätte, dann und diesen Ruf in sich hereingelassen hätte, wäre er nie auf diesen Ort gekommen, da wo er gelandet ist. Eigentlich, diesen Ort haben wir kurzem gelesen. Dort heißt so, der, wo dem Teufel und seinen Engel bereitet ist. Also ursprünglich hat Gott eigentlich den Ort nicht für den Menschen bereitet. Ursprünglich hat Gott den Garten Eden bereitet. Ursprünglich wollte der Herr, dass alle Menschen in diesem Garten wohnen mögen. Aber da gab es noch die Engel, die dann auch also gegen Gott gegangen sind, hat er ihnen einen Ort geschaffen. Aber es kam so weit, dass dieser Ort mit Menschen gefüllt wird. Und darum ist die Warnung. Euer Menschen, lasst euch warnen. Es ist für uns heute nicht ein böses Warnen, Geschwister. Es ist für uns ein Warnen. Für mich persönlich genauso, dass es doch uns wohl geht, dass unsere Seele wohl geht. Gestern Abend haben wir gelesen, auch oder gehört in einer Posaune, das heißt dort, dass unser gesunder Zustand, unser geistlicher gesunder Zustand. Oder Apostel Paulus schreibt er im, nicht im Timotheus, müsste ich mich korrigieren, er sagt, ob er wünscht, dass dir wohl, so gut geht, gesundheitlich, wie es deiner Seele gut geht. Er sah, dass seine Seele es, dass sein innerer geistlicher Zustand, seine Seele viel besser ging, als ihm Leibe nachging. Und er, ein wunderbarer Zustand. Ja, er sagt, ich wünsche, dass dir auch gesundheitlich so gut geht, wie es deine Seele geht. Ein tiefer Gedanke, ein sehr, sehr gesegneter Zustand eines Menschen. Auf dass dir es wohl geht, auch gesundheitlich. So möge der Herr uns helfen, Geschwister, dass unsere Seelen wohl geht. Um was geht es im Wort Gottes? Um was geht es überhaupt, Gott oder Jesus Christus, damit uns nur allen, mir und uns allen und allen Menschen auf der Erde doch geholfen möge, dass wir auf dem Ort sind, da wo Lazarus gewesen ist. Und der Herr möge uns helfen dazu allen. Amen.